Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Ja, liebe Kinderdocs, als ich mal mit einer Freundin über das Thema unserer heutigen Sendung gesprochen habe, da hat sie mir erzählt, dass sie als kleines Kind zu Hause vor dem Herd mal stand und offenbar wissen wollte, was da so blubberte. Und sie hat dann nach dem Topf gegriffen und sich selbst kochend heißes Wasser über ihre Schulter und über ihren Oberarm gegossen. Sie hat heute noch eine Narbe davon, aber es hätte sicherlich noch alles sehr viel schlimmer ausgehen können. Viele Kinder, die Opfer von Verbrennungen oder Verbrühungen werden, die leiden ein Leben lang darunter. Und darüber wollen wir heute reden und auch über einen Verein, der Betroffenen ganz tolle Hilfe leistet. Mein Name ist Achim Leoni und ich begrüße ganz herzlich Dr. Claudia Haupt. Sie ist Kinderärztin in Hamburg und Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztinnen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und Dr. Charlotte Schulz, auch sie ist Kinderärztin in Hamburg und Sprecherin des Berufsverbands. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, Frau Dr. Haupt, das ist sicherlich eine Urangst vieler Eltern. Sie könnten ihre Kinder verbrühen oder noch schlimmer, verbrennen. Kommt es denn häufig vor?
Ja, leider kommt das sehr häufig vor. Verbrühungen noch häufiger als Verbrennungen. Und das sind so über 30.000 Kinder und Jugendliche im Jahr. Das finde ich ist eine große Zahl. Und ungefähr knapp 7.500 dieser Kinder werden im Krankenhaus behandelt. Und tatsächlich gibt es diesen Verein, der sich Paulinchen e.V. nennt, gegründet als Elterninitiative von Eltern schwerst brandverletzter Kinder, schon seit 30 Jahren. Und die haben so ein richtiges Netzwerk aufgebaut für Prävention und Behandlung und unterstützen die Familien, die betroffen sind. Aber vor allen Dingen arbeiten sie auch ganz stark in Richtung Vermeidung und Prävention. Und weil die so tolle Konzepte entwickelt haben und so schönes Aufklärungsmaterial, das wir auch in den Praxen jeden Tag einsetzen, haben wir gedacht, wir hangeln uns sozusagen mal durch das Thema anhand der vielen tollen Informationen, die von Paulinchen herausgegeben werden. Es ist noch wichtig zu sagen, dass rund 60% der Verbrennungen und Verbrühungen, die behandelt werden müssen, im Kindesalter schätzungsweise vermeidbar wären. Mhm. Also fast 2/3. Und da das ja teilweise wirklich sehr schwere Verletzungen sind, muss man ja die Prävention ins Auge fassen.
Da würden wir so ein bisschen nach dem Alter gehen, haben jetzt als erstes so die Neugeborenen und Säuglinge im Blick. Und da kommt es immer wieder zu Unfällen, wenn so ganz banale Dinge, das Badewasser zu heiß ist oder wenn das Fläschchen mit zu heißem Wasser eben angemischt wurde oder der Brei. Und auch wenn Kinder auf dem Arm sitzen und Eltern trinken ihren heißen Tee und kleckern oder machen so eine komische Bewegung, schwappt was über. Das sind so diese Alltagsdinge, die passieren können. Aber ich glaube, wenn man sich nochmal jetzt vielleicht bewusst macht, irgendwie wo die Gefahren so sind, dass man einfach doppelt nochmal drauf achtet, wirklich die Temperatur nochmal gegencheckt und bevor man das Kind ins Badewasser taucht. Und das klingt banal, haben wir alle gesehen. Also ja, Babys natürlich mit verbrannten Füßen, also verbrühten Füßen.
Ja. Und vor allen Dingen, es ist auch so, dass man sich klar machen muss, dass wenn wir Autsch sagen, also zum Beispiel bei 52 Grad Celsius, dann kann es zu Verbrühungen beim Baby kommen, weil die Haut so viel empfindlicher gegen thermische Reize ist. Und ich selber habe, als ich junge Assistenzärztin war, das ist zugegebenermaßen sehr lange her, aber man merkt schon, es sitzt mir immer noch im Nacken, auf der Säuglingsstation so einen Fall betreut, der wirklich sehr dramatisch war, wo ein frühgeborenes Kind, nicht allzu früh geboren, ich glaube es waren 35. Woche, keinen Inkubator abbekommen hatte, also kein Wärmebettchen, weil es auch nicht so schwer krank war, dann im normalen Bettchen gelagert war und dann eine sehr erfahrene Krankenschwester, die sehr sorgsam die Wärmflasche vorbereitet hat und auch tatsächlich mit dem Thermometer überprüft hat, dass das Wasser in der Wärmflasche nicht mehr als 60 Grad hat, eine ganz kleine Wärmflasche zu diesem frühgeborenen Baby gelegt hat, damit wir die Temperatur, die Körpertemperatur halten konnten. Und diese war defekt. Und das kleine Baby hat beide Beine komplett verbrüht gehabt. Und da muss ich sagen, Das hat dann auch, Charlotte, wie du eben erzählt hattest, das hatte mehrere Hauttransplantationen nachher zur Folge. Das Kind hat, das ist alles Gott sei Dank sehr, sehr gut geworden. Aber es hat einem so vor Augen geführt, dass wie viel gefährlicher es ist, wenn diese sehr unreife Babyhaut mit Flüssigkeit, mit heißen Flüssigkeiten benetzt wird.
Und das ist so ein bisschen das Gemeine, weil es ist so das Alter, wo die Kinder eben ja auf Entdeckungsreise sind. Also jetzt nicht mehr als Neugeborene, aber wenn sie dann eben krabbeln oder wenn sie stehen und sich in der Küche so an der Küchenzeile entlang hangeln und wie eben in dem eingangs beschriebenen Beispiel total neugierig sind und an allem ziehen und zerren und gucken wollen, was blubbert da. Und ich selber habe eine längere Zeit im Kinderkrankenhaus Wilhelmstift auf der Intensivstation mit Brandverletzten Einheit gearbeitet und könnte jetzt viele, viele Beispiele benennen, aber es sind gerade diese Entdecker, ne, diese Einjährigen, die losziehen, die am Wasserkocherkabel ziehen, wenn das runterhängt. Und also in meiner Sprechstunde berate ich also auch gerade dahingehend bei der U6, bei der einjährigen Untersuchung Eltern nochmal, bitte bringen Sie so ein, es gibt wunderbare Absperrgitter für den Herd, wo man drüber greifen kann zum Kochen, aber von unten keiner eben an die Töpfe kommt und auch nicht im Übrigen die Hände auf die heiße Herdplatte legen kann. Das kommt ja noch viel häufiger vor.
Das kommt sehr häufig vor oder an den Ofen. Ja. Weil wir doch bei den Babys waren, man muss auch, das wird ganz oft unterschätzt, eine Wärmelampe, die auf Stufe 3 betrieben relativ dicht am Baby ist, kann zu Verbrennungen führen. Das machen sich Eltern manchmal gar nicht klar. Oder wir müssen auch mal über Föhne sprechen. Also manchmal haben Eltern die Vorstellung, dass man Kinder mit dem Föhn schonend trocknen könnte oder ihre Popos
einschlafen lassen
kann. Oder sogar einschlafen. Und das kann auch selbst die Luft kann viel zu heiß sein.
Ja, oder die Temperaturen, die wir als frühsommerlich angenehm empfinden und uns der Sonne ungeschützt aussetzen, kann aber eben die Baby- und Kleinkindhaut schon verbrennen. Auch da muss man eigentlich einmal mehr drüber nachdenken.
Also die Kinderhaut, vor allem die Babyhaut, ist sehr viel empfindlicher als die von Erwachsenen. Heilt sie denn wenigstens besser?
Sie heilt aber, je nachdem wie tief eine solche Verbrühung oder Verbrennung ist, heilt sie auch mit Narben, genau wie bei uns großen Menschen. Und es ist dadurch, dass sie so dünn ist, kommt es viel eher dazu, dass die tieferen Hautschichten betroffen sind und es dann eben auch narbig abheilt.
Und es hängt von der Körperregion ab und es hängt vom individuellen, man nennt das Heilhautverhalten ab. Also sie sind wesentlich mehr gefährdet, schwerere Verletzungen davon zu tragen und schon deshalb auch gefährdeter, ernsthafte Narbenbildung oder sowas mit sich zu tragen. Ja, was haben wir noch nicht gesagt? Was wir, glaube ich, jetzt indirekt gesagt haben, ist, dass Wärmflaschen und Heizkissen und all so ein Kram in einem Babybett nichts zu suchen haben.
Ne? Genau, wenn wir so ein bisschen die älteren Kinder jetzt im Blick haben, die also sich so durch die Wohnung bewegen, entweder krabbelnd, laufend, dann gibt es natürlich in jeder Wohnung, in jedem Haushalt bestimmte Gefahrenzonen. Wir haben schon einmal jetzt über die Küche gesprochen. In dem Zusammenhang auch ganz wichtig, es werden ja oft die Milchfläschchen zubereitet und Eltern, gut organisierte Eltern, haben eine Thermoskanne, da ist das ganz heiße Wasser drin und dann noch eine Flasche mit kaltem Wasser und das kippen sie zusammen und dann hat man Pi mal Daumen die richtige Temperatur fürs Fläschchen. Aber wehe, die heiße Kanne steht irgendwo, wo die Kinder drankommen und die reißen sie um oder sie ziehen an der Tischdecke und ziehen einfach nur die Teetasse auf sich runter und es ist nur, in Anführungszeichen, eine Tasse Tee. Also das sind so die Dinge, die man wirklich im Blick haben muss.
Ja, und manche Eltern sind einfach so unbedarft. Also ich hatte wirklich vor nicht so langer Zeit einen kleinen Jungen mit einer ziemlich heftigen Verbrühung am Unterschenkel, der 1,5 Jahre alt war und der durfte auf der Ablage, was man jetzt erstmal sowieso nicht machen sollte, herumkrabbeln und rumklettern in der Küche. Aber der durfte das, als der Vater den Schnellkocher für das Teewasser angestellt hatte.
Nein.
Und da muss man natürlich sagen, das ist nun wirklich ganz eindeutig ein vermeidbarer Fall gewesen.
Aber auch, das Badezimmer hat so seine Tücken, nicht nur bei den Neugeborenen. Also gerade die guten alten Durchlauferhitzer können das Wasser richtig kochend heiß machen. Da muss man wahnsinnig aufpassen. Wasserhähne, die etwas moderner sind, kann man mit einem Thermostat sichern und da die Wassertemperatur auch auf maximal zum Beispiel 50 Grad einstellen. Das empfiehlt sich, wenn die Kinder dann irgendwann eigenständig loslegen und die Hände waschen wollen und mit so einem kleinen Höckerchen da hochklettern und sich dann den Wasserhahn schön auf warm oder vermeintlich warm, aber eben zu heiß drehen.
Ja, vielleicht hier einmal aus der letzten oder vorletzten Woche einen Fall, da war ein großes Schulkind, das hatte den ganzen Bauch verbrüht, weil sie sich selbst eine Wärmflasche gemacht hatte. Sie fühlte sich nicht gut und hat da nicht so gut aufgepasst und hat die nicht richtig zugedreht. Das war jetzt gar kein Baby, aber die hat sich auch wirklich richtig schlimm, weil sie kochendes Wasser, sie wusste es nicht besser, kochendes Wasser in diese Wärmflasche gepackt hat.
Also und ganz die, ehrlich, das wissen die allermeisten Menschen nicht, dass man nicht kochendes Wasser da reinfüllt.
Ja, sollte man vermeiden und vor allen Dingen sollte man auch, das mal nebenher gesagt, ich glaube, das haben wir in der Bauchschmerzfolge schon mal erzählt, natürlich nicht eine 2 Liter Wärmflasche mit 2 Liter heißem Wasser befüllen, sondern man macht da einen halben Liter Wasser rein und dann drückt man den Rest der Luft raus und macht sie zu, weil sie sonst viel, viel zu schwer ist für einen Kinderbauch.
Mhm. Wie ist es mit Kirschkernkissen? Können die auch zu heiß werden?
Ja, klar. Ja, können sie.
Können sie auch.
Dann, aber sie können nicht auslaufen.
Wenn wir aber nochmal über heißes Wasser nachdenken, kurz ein Wort zu den Inhalationen. Kinder haben Erkältungsinfekte, Eltern möchten so ein bisschen so ätherische Öle verdampfen. Die gute alte Schüssel mit dem Handtuch über dem Kopf, jeder von uns kennt das, glaube ich, noch, wird aber immer noch vielfach praktiziert. Und da können wir auch nicht genug warnen, zu sagen, Finger weg von diesen Schüsseln mit dem heiß kochenden Wasser. Es gibt inzwischen super Inhalationsgerätschaften oder Zubehör, die man eben
in den Apotheken. Es müssen gar keine elektrischen Vernebler sein.
Genau. Also es können ganz einfach, die aber wirklich verbrühungssicher sind. Ja. Aber Finger weg von den heißen Schalen.
Richtig, ganz genau.
Ja.
Der Grill?
Genau, es ist Sommerzeit. Wir möchten unbedingt über das Grillen sprechen. Ganz, ganz große Gefahr. Es ist immer noch so, dass zum Grillen vielfach, um das Ganze beim Anzünden so ein bisschen zu beschleunigen, auch mit Spiritus hantiert wird.
Also Brandbeschleunigern, jeglicher Art.
Ja. Und das ist halt super gefährlich, wenn der Brandbeschleuniger neben dem Grill steht, auf so einem Tischchen und durch eine Unachtsamkeit einfach umgeworfen wird und es dann eine große Stichflamme gibt und Kinder zu nah dabei stehen. In meiner Familie gibt es ein Mädchen, was vor schon viele Jahre her, aber mit der Flasche Spiritus am Grill zu nah entlang gelaufen ist und alles lichterloh inklusive dieses Kindes gebrannt hat. Also das nochmal, bitte auf diese Brandbeschleuniger verzichten und einfach ein bisschen mehr Zeit einplanen fürs Grillen.
Und, liebe Eltern, ja, man soll Kinder mit einbeziehen in tägliche Verrichtungen und Haushaltstätigkeiten und so weiter. Aber mit dem Grill sollen Kinder in der Regel nicht zu tun haben. Also da raten wir zu einem Sicherheitsabstand und die Kinder sollen ihn weder anzünden noch bedienen.
Mhm. Wichtig ist auch, wenn der Grillspaß vorbei ist und wir sind ja hier in Hamburg, auch mit der Elbe haben wir irgendwie schöne Stellen, wo man dann im Sommer oder viele eben auch mit so kleinen Einweggrills.
Oder Lagerfeuer.
Ja, genau. Und da sich einen schönen Abend machen. Aber das Gleiche gilt ja auch für zu Hause. Ich kenne viele Leute, die alte Grillkohle irgendwie ins Blumenbeet kippen so. Dass man einfach wahnsinnig aufpasst, dass diese Glut komplett verlöscht ist. Also wir sehen hier jeden Sommer in den Praxen die Kinder, die am nächsten Tag am Elbstrand gespielt haben und in die heiße Kohle getreten sind und dann mit ihren Verbrennungen an den Fußsohlen.
Und dazu muss man auch nicht mal barfuß gewesen sein, das geht auch mit Sandalen. Ja, das ist wirklich fies.
Ja, und ich glaube, noch ein letzter Punkt zum Thema Grillen. Wenn man mit Kleinkindern grillt, sollte man auch immer Möglichkeiten zum Löschen bereithalten. Wir können ja alle so gut aufpassen und mit guten Vorsätzen rangehen, aber wir wissen ja alle, manches ist auch unvorhersehbar und manchmal ist auch einfach das Ticken spielen und das durch den Garten rasen irgendwie nicht vorhersehbar und dass man dann eben entweder Sand oder eine Löschdecke oder irgendwas noch.
Oder sogar einen Feuerlöscher.
Ja.
Ja.
Jetzt sind wir schon bei den Maßnahmen, die man ergreifen sollte, wenn es zu einer
Verbrennung kommt.
Wir haben noch mehr Risiken, gerne. So ist es nicht. Ja, unterschätzte Risiken. Also zum Beispiel, was gar nicht mal so selten vorkommt, ist, dass Heizkörper dermaßen, weil die Vorlauftemperatur in der Heizungsanlage so hoch ist, da werden ja manche mit über 70 Grad betrieben, wenn ein kleines Kind an so einen Heizkörper fasst, verbrennt es sich die Fingerbeeren und die Hände. Das kommt regelhaft auch immer vor, wenn die Familien verreist waren und zum Beispiel ein Ferienhaus irgendwo in Dänemark oder so hatten. Also das wird auch unterschätzt. Bügeleisen. Also man sollte natürlich niemals niemals ein heißes Bügeleisen irgendwo in Kinderreichweite. Und das Blöde da ist ja auch immer, dass es eben dieses Kabel gibt, was nach unten hängt. Also da muss man wirklich höllisch aufpassen.
Ich glaube, man ist gut beraten, wenn man auch früh mit den Kindern diese Gefahren anspricht und dass es auch einfach No-Gos gibt. Dass also das Hantieren so mit Feuerzeug und Streichhölzern, das hat eine immense Faszination für so Fünfjährige, Sechsjährige, die wollen gucken, wie das geht und machen so lange da mit ihrem Daumen irgendwie an diesem Feuerzeug rum, bis sie mal endlich irgendwie eine kleine Flamme
jetzt
haben.
Jetzt kann ich eine Anekdote aus meiner Familie erzählen.
Bitte schön. Ja,
damit.
Meine Schwester und mein Halbbruder waren so kleine, wie nennt man die, Pyromanen, wenn man so gerne Feuer. Und wir waren in einem Ferienhaus auf der Insel Sylt und dieses Ferienhaus hatte ein Reetdach und alles da drin war aus Holz und Stoff und so. Und meine Eltern waren unterwegs und im Kamin war genau das, was du vorhin geschildert hattest, im Kamin war noch Rest von der Glut. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt doch diese Kaminbestecke. Und früher hatten wir so einen
Blasebalg,
genau. Und dann haben die beiden, mich haben sie in die Küche geschickt zum Eis machen. Und wir hatten damals diese, wo man die selber machen kann. Ich wollte das also alles aus den Förmchen holen. Und dann war es so gespenstisch still im Wohnzimmer. Das ist mir sehr komisch. Aber es waren meine jüngeren Geschwister. Und ich da rein, glaubt es oder glaubt es nicht, das ganze Wohnzimmer stand schon in Flammen. Und zwar ist Folgendes passiert. Die haben mit den kleinen Zangen sich von der Glut was rausgeholt. Dann haben sie das haben sich erschreckt, haben es auf den synthetischen Teppich fallen lassen. Dann hatte der Teppich aber Kontakt mit dem Vorhang, der Vorhang mit dem Sofa. Und so ging es dann los und das ganze Wohnzimmer brannte und die beiden saßen mit dem Blasebalg und versuchten das Feuer auszumachen. Es ist also, heute hört es sich komisch an, aber es war wirklich schlimm. Und da muss man echt sagen, wir hatten in der Schule darüber gesprochen. Also, was tut man, wenn es brennt? Und dann haben wir, es war ja niemand in der Nähe. Das heißt, wir haben nicht etwa die Feuerwehr gerufen, was sehr schlau gewesen wäre, aber wir hatten kein Telefon, sondern
Ihr habt euch auch nicht in Sicherheit gebracht,
was
noch schlauer gewesen wäre.
Nein, wir haben die Tür aufgerissen und haben Eimer und Eimer und Eimer von Sand hineingeschleppt und das da überall verteilt, das ganze Wohnzimmer. Und in der Zwischenzeit haben Nachbarn die Feuerwehr gerufen. Wir haben alle überlebt, das Haus ist nicht komplett abgebrannt. Und das ist, glaube ich, eines der wenigen Male gewesen, als meine Eltern nach Hause kamen und war natürlich Rauch, Schwaden, alles war nur noch schwarz. Es war nicht mehr viel übrig von dem Wohnzimmer. Wir haben gar keinen Ärger bekommen, weil also meine Eltern so erschrocken waren, ob der Tatsache, dass wir da drin gut hätten abgefackelt werden können, ja, dass sie uns für diese schwere Tat, glaube ich, sind wir nicht geahndet worden.
Ja, aber es geht eben nicht immer gut aus.
Nein.
Ich kenne einen Jungen, der sich abends alleine irgendwie, die waren die Eltern nicht lange weg, mal gemütlich den Adventskranz selber anmachen wollte. Oh. Und ach, und noch und nöcher. Also ich glaube, das meinte ich vorhin damit, es ist so wichtig, mit den Kindern darüber zu sprechen. Und ich weiß nicht, wie man es macht, ob man mit ihnen draußen das einfach zusammen mal übt, dass es die Faszination des Verbotenen nicht hat. Aber dass man ihnen wirklich die Gefahren einfach
und nicht aus dem Haus gehen, wenn noch Glut im Kamin ist. Wäre ja auch ganz gut, ne? Feuerwerkskörper. Wollen wir das noch kurz ansprechen?
Ja.
Was jedes Jahr Silvester kommen wirklich unzählige Male, ich habe jetzt 2 Jahre hintereinander auch Spätdienst während Silvester gehabt, kommen immer eine Vielzahl von Kindern mit Augenverletzungen oder Handverletzungen, weil man ganz kleine Kinder zum Teil, das sind dann 2-, 3-, 4-, 5-, 6-Jährige, mit solchen Dingern rumhantieren lässt.
Ja, und die Älteren, also das ganz ehrlich, eine Geschichte aus meiner Kindheit. Wir sind ja am Tag nach Silvester losgegangen und haben ja überall geguckt, welche Böller nicht losgegangen sind. Na klar, die haben wir aufgebrochen und angezündet. So, also auch mit den Älteren muss man dringend drüber sprechen, ne? Und ja.
Ja.
Genau, also.
Sind wir schon, was man tut?
Ja. Jetzt haben wir ganz viel über Prävention gesprochen. Jetzt gibt es ja die Fälle, die man. Zum einen gibt es natürlich auch Unfälle, die man nicht vermeiden kann. Was macht man denn jetzt, wenn.
Erstmal das, was wir nicht gemacht haben: 112. Wenn es richtig was Schlimmes ist.
Der Notruf.
Ja. Und ich glaube, dann kann man vielleicht mit einem Blick so ein bisschen gucken, wie groß ist die Verletzung, die entstanden ist.
Kann ich das denn einschätzen als Laie?
Ja, also immer Notarzt und oder Krankenhaus, wenn es im Gesicht eine Verbrennung oder Verbrühung gibt, an den Händen, am Genitale, bei Kindern unter einem Jahr, wenn es eine Stromverletzung gab. Das haben wir noch gar nicht besprochen, gibt es ja aber auch, dieses Popeln in der Steckdose und die Stromverbrennung. oder wenn mehr als 5% der Körperoberfläche betroffen sind, also grob gesagt mehr als eine Handfläche des Kindes.
Mhm. Genau. Und dann, wenn wir das gesagt haben, können wir vielleicht noch die Verbrennungsgrade anreißen. Man richtet da sozusagen 3 Grade ein. Das erste ist die, wo es nur gerötet ist, die Haut also sehr oberflächlich verletzt ist. Da reicht das Kühlen, da muss man auch keine Verbände drüber machen oder so. Da kommen wir auch noch zu, ne, wie man das mit dem Kühlen macht. Der zweite Verbrennungsgrad ist dann einer, der wird noch unterteilt in verschiedene Stufen, wo es zu Blasenbildung kommt. Da muss man schon aufpassen. Da können Infektionen und Narben und sowas entstehen. Und die drittgradige Verbrennung, die ist besonders gemein, die ist nämlich so tief in der Haut, dass kein Schmerz mehr empfunden wird, weil die kleinen Hautnerven auch geschädigt sind. Mhm. Und da ist dann zum Teil, ist das dann gar nicht, das ist dann trocken sogar. Und aber unheimlich schlecht, was die Prognose angeht, einer Heilung.
Mhm. Mhm. Genau, was macht man? Also wenn tatsächlich es dazu kommt, dass es noch brennt, also dass Kinder wirklich brennen, weil Kleidung Feuer gefangen hat. Klar muss man das den Brand löschen, mit einer Decke am besten ersticken oder auch Wasser. Hier nochmal der Hinweis, eingebrannte Kleidung bitte nicht abnehmen, weil man damit natürlich noch größere Verletzungen reißen kann, was extrem schmerzhaft ist. Aber bei Verbrühungen, wenn ich das heiße Wasser in der Kleidung habe, unbedingt ausziehen, weil das ja noch nachbrüht quasi, aber das klebt ja nicht, verklebt ja nicht sofort mit der Haut. Genau.
Kühlen, jetzt kommen wir dann zum Kühlen.
Ja, kühlen. Auch da ganz bisschen Vorsicht. Das ist ja immer so der erste gute Vorsatz. Ich kühle das. Ich stelle mein Kind einfach jetzt unter die kalte Dusche. Stelle mich da zusammen oder wie auch immer rein. Aber Vorsicht. Also handwarmes Wasser. Es muss nicht kalt sein.
Und das schon gar kein Eis.
Nee.
Ja. Ja. Und vorsichtig auch bei Kindern unter einem Jahr mit dem Kühlen, weil sie natürlich auch schnell dann auskühlen und dann zusätzlich einfach mit ihrem Stoffwechsel, mit ihrer Stabilität einfach Schwierigkeiten
kriegen. Kreislaufprobleme.
Mhm. Genau. Bitte niemals Mehl, Zahnpasta oder Öl auf die verbrannten oder verbrühten Stellen auftragen. Das hält sich auch immer noch irgendwie hartnäckig so. Genau.
Ganz genau.
Oder Puder.
Ja, also das ist alles Murks und macht es viel schlimmer.
Ja. Ja, und auf jeden Fall Hilfe holen oder eben mit dem Kind, wenn es keine großflächige Verbrennung oder Verbrühung ist, aber trotzdem einen Arzt aufsuchen. Diese Stellen sind extrem schmerzhaft. Also das kann auch wirklich nur die Innenhandfläche sein, wo man sagt, okay, ist nicht so eine große Stelle am Körper, das tut so weh und es tut über Stunden extrem weh. Die Kinder brauchen wirklich ausreichend Schmerzmittel.
Ja. Genau, und Flüssigkeit, ne? Und was haben wir jetzt noch nicht erwähnt, aber was wir auch durchaus in der Beratung immer sagen, ist Rauchmelder. Also es ist schon sinnvoll, in allen Wohn- und Schlafräumen Rauchmelder zu haben in der Wohnung.
Ja. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf Paulinchen zu sprechen kommen.
Das finde ich gut.
Genau, wenn wir also jetzt aber doch Kinder haben, die eine größere Verbrennung oder Verbrühung erlitten haben und in einem Krankenhaus erst versorgt werden, aber möglicherweise Folgebehandlung anstehen, also so großflächige Brandwunden, die werden ja ganz regelmäßig neu verbunden, da muss man täglich oder alle 2 Tage die Verbände wechseln und das mit einer ausreichenden Schmerzmedikation oder eben in Narkose. Und es gibt bestimmte Kliniken, die als Zentren besonders qualifiziert sind für Brandverletzungen im Kindesalter. Und auch da, also kann Paulinchen direkt ins Spiel kommen, wenn sowas passiert ist. Das Kind ist jetzt zur Erstversorgung irgendwo im Krankenhaus. Dann gibt es schon eine Hotline, bei der Eltern anrufen können und sich schon mal direkt beraten können. Sind wir hier richtig an Ort und Stelle? Sollten wir irgendwie mit der Klinik sprechen, welches ist das nächstgelegene Zentrum, wo unser Kind bestmöglich versorgt wird. Aber auch wenn diese Erstversorgung stattgefunden hat und diese Krankenhausbehandlung abgeschlossen ist, gibt Paulinchen ja sehr, sehr viele Antworten, Ratschläge,
Adressen. Es gibt sogar Seminare für betroffene Familien.
Aber das, mir ist noch mal wichtig zu sagen, es ist nicht getan mit der Erstversorgung. Die Haut ist sozusagen wieder verheilt, entweder durch von selbst, wenn es nicht so tief war, oder durch Transplantation, sondern dann kommt eigentlich eine ganz entscheidende Phase, die Nachbehandlung, die darauf abzielt, dass diese Narben, das Narbengewebe weich ist, dass es die Funktion von meinetwegen Gelenken nicht beeinträchtigt und so weiter. Und da sind viele, viele Maßnahmen ganz hilfreich und nützlich, und dazu berät auch Paulinchen einfach super gut und gibt Adressen mit. Das, Und dann eben die Seminare, wie du gesagt hast. Es gibt ganz regelmäßig diese Seminare für betroffene Familien, die sie anbieten. Wenn man eben Mitglied bei Paulinchen ist, dann kann man daran teilnehmen. Und hat auf diesen Seminaren lernt man einfach nochmal viel im Umgang mit diesen Wunden oder mit den Narben. Man hat vielleicht aber auch Gelegenheit, einfach mal als Eltern diese Situation oder das Erlebte ein bisschen aufzuarbeiten. Denn ehrlich gesagt, nach dieser wahnsinnig stressigen, aufregenden, angstbesetzten ersten Zeit kommt ja dann ein bisschen der Bumerang, weil gerade bei Verbrühung und Verbrennung von kleinen Kindern kommen ja die mega Schuldgefühle einfach bei Eltern, dass sie in dem Moment gerade nicht aufgepasst haben.
Und tatsächlich gibt es von Paulinchen eine Internetseite, eine Homepage, auf der sehr, sehr übersichtlich die Eltern sowohl sich informieren können, wie Verbrennungen vermieden werden können, als auch, wie sie unterstützt werden können, wenn sie tatsächlich ein brandverletztes Kind haben.
Ja. Ne? So, ich glaube, also wenn man betroffen ist, ist das eine hervorragende Möglichkeit, sich zu informieren. Es ist auch immer noch eine gute Möglichkeit, selbst wenn es schon einige Jahre zurückliegt. Es gibt auch besondere Angebote für Jugendliche, die ja mitunter mit Narben und ihrem Aussehen zu kämpfen haben. Also eine tolle Sache.
Also wir lernen, man kann ganz viel tun, damit es erst gar nicht zu einer Brandverletzung beim Kind kommt. Sehr, sehr viel. Und wenn es doch passieren sollte, dann gibt es zum einen medizinische Hilfe, die man in Anspruch nehmen kann, aber eben auch diesen Verein, der, glaube ich, inzwischen in Norderstedt seinen Sitz hat, auch hier vor den
Hamburg. Ja, der ist die Zentrale, genau.
Genau, der da ganz viel Hilfestellung geben kann. Ja, vielen Dank den Kinderdocs. In der nächsten Folge, die erscheint am 23. August, da geht es um das Thema Mädchenmedizin, und dann wird an dieser Stelle hier Insa Gall moderieren. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Danke,
bis
tschüss.
Dahin.
Tschüss.
Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.